Ich sage immer, kaltes Wasser. Springt in das kalte Wasser, ihr werdet euch freischwimmen. Und ich bin von einem kalten Wasser ins andere. Ich bin nie, keinen einzigen Tag mit dem schlechten Gefühl in die Arbeit gegangen. Dass der Tod nahe ist, das war brutal.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerien – Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei dem Journalisten, Sportmoderator und Kommentator Gerhard Leinauer in seinem Zuhause in Ottobrunn in der Nähe von München. Hallo, lieber Gerhard.
Hallo, liebe Tanja. Herzlich willkommen bei mir zu Hause.
Du bist 1964 in Augsburg geboren, Sternzeichen Steinbock, und als wohlbehütetes Einzelkind im nahegelegenen Vorort Stadt Bergen in einem bodenständigen und katholisch geprägten Elternhaus aufgewachsen. Dein strenger Vater, ein Mechanikermeister, kommt ursprünglich aus dem Allgäu und floh mit seinen Eltern im Krieg nach Augsburg, um nicht zu verhungern. Dort lernte er dann deine Mami kennen und lieben. Und sie war eine erfolgreiche Leichtathletin. Und später wurde sie dann auch so Sekretärin in der Gemeinde, erst halbtags, dann ganztags, als du größer warst. Und nach der Heirat, also und nach deiner Geburt, habt ihr mit der Mutter deines Vaters in einer Doppelhaushälfte gewohnt, wo deine Eltern auch heute noch leben und eine glückliche Ehe führen. Sie trieben früher extrem viel Sport und fuhren zusammen oft gemeinsam Rennrad. Und deine Oma, mit der du aufgewachsen bist, die war wirklich eine sehr gütige Frau und hat dich auch sehr geprägt. Überhaupt war so deine Kindheit eine sehr glückliche, voller Freiheit. Du bist mit vielen anderen Kindern, ähnlich wie ich übrigens, in so einer Sackgasse an der Straße aufgewachsen. Und ja, du hast auch keine, das war bei mir auch so, man hat irgendwie nicht so gesagt bekommen, wohin gehst du, was machst du, sondern man konnte einfach erst bei der Dämmerung wieder zurückkommen und die Eltern hatten eigentlich keine Ahnung, was man da so getrieben hat.
Ja.
Niemand kontrollierte dich, niemand bevormundete dich und jedes Wochenende verbrachten deine Eltern mit dir und anderen Familien, so zum Beispiel am Ammersee, in der Natur. Und auch hier war so der geliebte Sport im Fokus. Hast du denn diese Leidenschaft für den Sport eigentlich schon immer mit deinen Eltern geteilt oder musstest du dich wohl oder übel ein bisschen fügen?
Ich musste mich tatsächlich fügen. Das war ein langer Prozess. Sie wollten immer Leichtathletik. Das stand über allem. Mich hat das gelangweilt, Leichtathletik im Fernsehen anzusehen. Das war einfach viel zu viel. Und ich wollte ja raus. Ich wollte da nicht vor der Glotze sitzen. Das hat sich dann gewandelt, als dann im Winter der alpine Sport bei uns so eine Tradition hatte und auch so ein Ritual, so Rituale hatte. Mittagessen gab es dann etwas früher oder zwischen den Durchgängen und so weiter. Das war dann was anderes. Das hat mich dann auch so mitgerissen. Aber es war, das fanden meine Eltern gar nicht gut, nicht mein Interesse, dass ich nur Sportsendungen schaue von früh bis spät. Das habe ich nicht. Also diesen Zug hatte ich anfangs nicht als Kind, als Jugendlicher.
Nach der Grundschule in Stadt Bergen kamst du 1974, als du so 10 Jahre alt warst, auf das humanistische Jungen-Elite-Gymnasium St. Stephan in einem ehemaligen Kloster in Augsburg, wo es kaum Jungs aus der Mittelschicht gab, so wie du ja eben einer warst. Wollten deine Eltern, dass du es mal besser hast als sie? Und wie erging es dir denn dort neben den Söhnen aus der Oberschicht? Fühltest du dich denn überhaupt integriert und angenommen?
Ja, tatsächlich, weil die diesen Dünkel hatten die gar nicht. Hatte keiner einen Dünkel wirklich. Das war eine ganz tolle Klassengemeinschaft über alle Klassen hinweg. Und da hat sich ja auch die Jugendgruppe dann entwickelt. Also das war gut für mich, aber so der Geist der Schule war nicht meiner. Also der Humanismus schon. Ich bin humanistisch wirklich geprägt worden da, wirklich Humanismus in allen Ausprägungen. Aber so das Musische, das man da gepflegt hat, einfach so das gepflegte Dasein. Man musste im Chor sein oder im Orchester. Das konnte ich nicht mitgehen. Aber halt mein Sport war über allem gestanden, schon den ich selber ausgeübt habe. Mhm. Das war da halt viel zu wenig. Das kam viel zu kurz in dieser Schule. Also da war ich dann schon ein bisschen aussätziger. Da, was jetzt so der Curriculum, also was der Lehrplan betraf, Griechisch, Latein, war nicht meins.
Aber du hattest nicht das Gefühl, was ja manchmal der Fall sein könnte, dass die sich aufgrund ihres finanziellen Backgroundes vielleicht dann, gerade wenn man etwas älter wird als Jugendlicher, Dinge leisten konnten, die, wo du nicht mithalten konntest. Also dieses Gefühl, da zurückzustehen oder dann eben doch ein Außenseiter zu sein, das hat dich nicht belastet.
Nein, gar nicht. Das war, also da waren dann die Mitschüler, die schon ein bisschen älter waren, die kamen auch mit einer Ente in die Schule gefahren und so sind wir mit der Ente durch Augsburg geschrubbt. Und das war also jetzt überhaupt nicht, dass da einer mit Porsche vorgefahren
kam. Also es waren jetzt nicht so Schnöselkinder.
Nein, eben gar nicht. Das war jetzt nicht Salem oder das war nicht Eton oder sowas oder Cambridge. Gar nicht. Das war gar kein Schnösel. Aber du hast ja gemerkt, da ist schon die höhere Schicht und wir die Mittelschicht, Unterschicht, also eher untere Mittelschicht, war dann ja eher weniger vertreten. Mhm.
Welche Rolle spielte denn in deinem Leben der katholische Glauben, den ich ja zu Anfang schon angedeutet habe, in dem du eben auch groß geworden bist? Und deine Eltern haben dir das ja sehr vorgelebt, also schon in deiner Kindheit. Was spielte das für eine Rolle und was hast du in späteren Jahren auch daraus gemacht?
Ich musste in die Kirche gehen. Sonntag war Kirchgang, auch um meiner Oma zu gefallen. Meiner Oma wollte ich immer gefallen und dann musste ich in die Kirche gehen. Das war okay. Ich war jetzt nicht der begnadete Sänger, deswegen war das immer wirklich eine Tortur, wenn dann die Gebetsbücher aufgeschlagen wurden und man musste singen. Was ich nie verstanden habe, war die Beichte, dass ich da irgendwie was runterleiern musste, was ich getan habe, was jetzt gar nicht schlimm war. Überhaupt nicht schlimm, das habe ich nie verstanden. Aber dann im Laufe der Zeit habe ich den katholischen Glauben dann wirklich auch verinnerlicht. Nicht gelebt, aber verinnerlicht mit auch, daran waren Meditationen geknüpft, Treffen, dass man sich zusammen getroffen hat, dass man darüber gesprochen hat, auch über Gott, auch über den Glauben. Inzwischen immer noch allein mir fehlt der Glaube, also diese Personifizierung, damit kam ich nie klar. Aber ich kam mit der Institution Kirche, also wirklich Kirche, Kirchenschiff, wie man es wirklich kennt, in der Kirche zu sein, in der Kirche zu verweilen, die Gedanken an jemanden zu wenden, der einem, und diese Gedanken geben einem Kraft. Also nicht der, der da ist, sondern diese Gedanken geben einem dann Kraft. Das habe ich mein Leben lang, mal mehr, mal weniger, jetzt mehr, wirklich verinnerlichen können. Das war das schönes Gefühl. Und in die Schulzeit, das war das Prägendste, kam ja auch dann so eine Jugendgruppe. Da habe ich mich aus Langeweile mehr oder weniger angeschlossen. Das war Gemeinschaft christlichen Lebens. Das jetzt so nach Sekte klingt, gar nicht. Wir haben uns einfach getroffen. Wir hatten einen älteren Gruppenführer. Der hat mit uns einfach Gruppenstunden abgehalten. Die Gruppenstunden, da wurde viel diskutiert. Was ist Toleranz? Also sei tolerant Menschen gegenüber. Da habe ich das gelernt. Meditation, Oberstufentreffen, Zeltlager. Also das war halt für die Jugend so wichtig und so prägend. Also wir waren da auch wilde Jungs. Wir waren jetzt nicht christlichen Glaubens, dass wir ein Kreuz beim Zeltplatz aufgestellt haben und dann immer in die Knie gefallen sind, sondern der Herrgott hat hoffentlich oftmals weggeschaut, was wir da gemacht haben. Aber das war prägend, weil das war auch Humanismus in Reinstform mit den Jungs, mit denen jetzt noch Kontakt ist und schöner Kontakt. Und so viele Erlebnisse, die mich auch auf die Spur gebracht haben, so wie ich jetzt bin. Mhm.
Ging es da auch um Nächstenliebe? Ging es da auch um Helfen?
Ja, all die ganzen Themen, die christliche Kirche bereithält, karitativer Art, war da im Zentrum dieses Gesprächs, in dieser Gruppenstunde. Tauscht euch aus, also redet über das, was euch beschäftigt oder redet über das Thema, das uns der Gruppenführer mal vorgegeben hat, also wirklich Nächstenliebe, Toleranz. Dann war ich auch mal im Rahmen dessen 5 Tage im Kloster. Also ich durfte am Klosterbetrieb teilnehmen über Ostern. Ey, da schwebst du, wenn die Mönche mit ihren Kutten und Kapuzen in der Osternacht sich treffen, ihre gregorianischen Gesänge anstimmen und die Sonne geht gerade auf über die Küchenfenster. Da denkst du wirklich, da draußen leuchtet jetzt gerade ein höheres Wesen rein. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
Und hat diese Nähe zum katholischen Glauben auch eine besondere Nähe zu deinen Eltern geschaffen?
Nee, gar nicht. Weil das war ein bisschen eine Distanz dann tatsächlich da. Also das war dann zu viel dieses Kirche gehen und funktionieren, von lieben Gott funktionieren. Ich bin dann ja die andere Richtung gegangen, zu forschen, was bedeutet Glaube, was bedeutet Kirche, was ist da das höhere Wesen, brauche ich das höhere Wesen oder wo kommt die Kraft her? Da bin ich eher in die nenn's esoterische Richtung gegangen. Und das war bei meinen Eltern, meine Mama ist evangelisch, die konnte da auch nicht so viel damit anfangen, aber mit den Katholen, also mit meiner Oma und mit meinem Papa, konnte ich da nicht mitgehen. Das war zu traditionell, da hat man wirklich den Bückling gemacht in der Kirche und das war nichts mehr für mich.
Nun waren ja damals auf deinem Gymnasium nur Jungs. Wie kommt man denn da überhaupt in Kontakt mit Mädchen? Und wie kommt man an seine erste richtige Freundin?
Um die Ecke war das Mädchengymnasium. Volltreffer.
Folter.
Volltreffer. Und, da hat man dann schon immer an der Straßenbahnhaltestelle, hat man dann schon immer gespechtet. Ah, da ist jetzt dann, und ist rot geworden dabei, wenn man zu lang geguckt hat. Und das Mädchen hat zurückgeguckt und gelächelt und so. Und das war's. Dabei blieb's dann. Aber dann kamen halt auch, da gab's dann eine Mädchengruppe, Gemeinschaft christlichen Lebens war auch da. Und dann hat man sich so zusammengetan und ist dann auch zusammengekommen, hat dann bei den ersten Schulbällen Schieber getanzt und hat dann zum ersten Mal Kontakt zu einem weiblichen Körper bekommen, wenn man ein bisschen mehr Schieber getanzt hat und mehr das Mädchen herangedrückt hat. Und da kamen dann so die ersten Verbindungen und die ersten ganz normalen Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht zustande.
Also du hattest nicht das Gefühl, dass so eine Schule mit nur Jungs ein riesiges Hindernis war?
Ganz im Gegenteil. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt mit einer gemischten Klasse, ist jetzt übrigens gemischt geworden, schon seit Jahrzehnten, dass das die Konzentration stört. Nein, also ich glaube, da ist dann viel, viel Posing dabei. Da möchte man dem anderen Geschlecht gleich gefallen. Und dann hat man viel, viel andere Dinge im Kopf, als auf das, was es eigentlich drauf ankommt. Und das, was da gelehrt wurde, war schon inhaltsvoll. Und das fand ich wichtig, das fand ich gut für die Entwicklung auch, dass wir zuerst mal unter uns waren, um zu wissen, ja, wo stehe ich, wo bin ich, auch sexuell. Um dann eben zum richtigen Zeitpunkt, wirklich zum richtigen Zeitpunkt, man hat dann alle möglichen Flausen gehabt und die hat man dann beim Biertrinken ausleben können, ohne dass jetzt da irgendwo schon mal, man da kann sich nicht so verhalten, weil dann gefällt man der Frau, dem Mädchen vielleicht nicht mehr, sondern das war einfach so klar, man hat das gemacht und dann später kamen die Mädels dazu, zum genau richtigen Zeitpunkt.
Also du hattest erstmal Zeit, ein richtiger junger Mann zu sein, ein Junge zu sein.
Ja, genau.
1983 hast du dein Abitur gemacht. Wusstest du denn da als 19-Jähriger sofort, wohin die Reise so gehen sollte? Hattest du einen Plan? Und hattest du Träume? Hattest du Vorbilder?
Ich hatte den Plan, auf keinen Fall zum Wehrdienst zu gehen. Das hat dann auch geklappt. Und hatte da keinen richtigen Berufsplan. Der erste Berufsplan war Verkehrsflugzeugführer, Pilot, wenn man da in andere Länder kommt. Punkt aus. Da wurde ich auch schon beeinflusst. Ja, da musst du gut sein in Mathe, in Physik und in Englisch. Das war so die erste Beeinflussung, wo ich dann gesagt habe, brauche ich gar nicht anfangen. Dann war aber aus meinen Vorbildern, da gehörte dein Vater dazu, Harry Valerian, war mein größtes Vorbild. Ich wollte immer da sein, wo er ist und habe ihn bewundert in all den Sachen, den Live-Kommentaren beim Wintersport, dann das aktuelle Sportstudio mit damals noch gemischten Themen, alle möglichen Sportarten da, in einem super interessanten Gespräch mit einer empathischen Art, das denen zu entlocken, was es zu entlocken gilt, den Sportlern. Das fand ich unglaublich. War für mich aber ein kompletter Elfenbeinturm. Da zu sein beim Öffentlich-Rechtlichen, da beim ZDF, da komme ich nie hin. Da werde ich nie hinkommen. Unglaublich, dass ich es dann geschafft habe. Aber da kommt man nie hin, weil das sind ganz andere Wesen. Und da muss man Beziehungen haben, hat man mir auch eingeredet. Die hast du nicht als Sohn aus der unteren Schicht quasi. Aber ich habe auch nie gesagt, da will ich hin, sondern ich habe es einfach immer nur bewundert. Ich habe diesen Mann, Harry Valjean und Manfred Vorder-Wühlbecke waren für mich die Götter, kann ich wirklich sagen. Und da davor zu sitzen, war für mich das Allergrößte. Und dieses Ziel, da will ich auch mal hin, habe ich jetzt nicht wie Gerhard Schröder, der Bundeskanzler, wo man gesagt hat, er rüttelt schon mal an der Tür vom Bundeskanzleramt und sagt, ich will mal Kanzler werden. Das hatte ich nicht, sondern ich fand es unglaublich, dass die da sind, aber ich komme da nicht hin.
Also mehr so wie Idole.
Ja, genau.
Ja, und was hast du denn dann gemacht? Also ich meine, wie sah dann dein Weg aus nach dem Abitur?
Dann gab es einen Vortrag von der Münchner Uni, von der Zentralen Hochschulsportanlage. Sie bieten einen neuen Studiengang an, Diplom-Sportlehrer. Diplom-Sportlehrer klingt gut, super. Der im Hauptstudium dann drei verschiedene Richtungen anbietet: Management, Rehabilitation, Prävention und Sportjournalismus. Sag ich, ja, das klingt gut. Und da haben die wirklich die Trommel gerührt. Da ein Vortrag und das Ganze so ein bisschen angepriesen, weil das ein neuer Studiengang war. Dann habe ich gesagt, ja, das schreibe ich mich ein, musste einen Eignungstest machen, irgendein Bayreuth, musste schwimmen, turnen, all das. Den musste ich bestehen, war echt hart. Und dann war das war auch noch nicht das Ziel. Also trotz Sportjournalismus war es auch noch nicht so, ich will wie Harry Valjean werden. Weil das war für mich so weit weg, das war so outstanding, dass ich da immer noch gesagt habe, ja, jetzt probierst du es einmal mit Sportjournalismus, klingt ja gut. Ohne Moderation, ohne Kommentar, ohne das, was ich jetzt mache, sondern einfach Sport, schön, sowieso gut, Journalismus auch gut. Das zusammen passt.
Also als wäre das zumindest dann schon genügend.
Genau, das genügt und richtig, das ist so, das könnte ich mir vorstellen als Berufsbild.
Du hast ja, wie du schon sagst, dann das bestanden, bist dann dafür nach München gezogen und hattest dann das gemacht. Aber deine Eltern hatten ja gar nicht so viel Geld und eigentlich hatten sie so ein bisschen mehr gedacht, du machst eine ordentliche Lehre. Du musstest auch schauen, wie du dieses Studium in München überhaupt finanzieren konntest. Durch Zufall hast du dann im Urlaub mit Freunden auf Elba erfahren, dass die Augsburger Allgemeine Zeitung so einen ganz neu gegründeten privaten Radiosender RT1 Moderatoren sucht und man sich dort ja eigentlich bewerben könnte. Gesagt, getan, das hast du dich dann getraut. Kannst du dich denn noch an dieses Gefühl erinnern, als du dich damals da beworben hast? Und wusstest du denn um dein Talent?
Das Gefühl weiß ich noch ganz genau. Das Talent war immer noch überhaupt nicht da, sondern das war, ach ja, mal ein abwechslungsreicher Ferienjob, Studentenjob. Ich habe alles gemacht an Studentenjobs, als Schüler schon, Dächer gestrichen, auf dem Bau gearbeitet, hatte ich die Ausbildung als diplomierter Stadtführer in Augsburg gemacht und habe da gutes Geld verdient und habe da so ein bisschen reden gelernt vor Menschen. Das ist ja immer die erste Hemmschwelle, die man hat. Und da habe ich vor den Menschen geredet. Und jetzt kam ich dahin zu dem Bewerbungsgespräch und da waren wirklich drei sehr, sehr renommierte Redakteurinnen, Redakteure vom Bayerischen Rundfunk, vom Hörfunk da. Und die haben gesagt, ja, können wir uns schon vorstellen, wir brauchen Leute so quasi, mach mal und schick uns mal eine Reportage und ein Interview. Das brauchen wir, um zu sehen, ob wir dich da quasi nehmen als Freier, als Ferienjobber quasi. Ich so, ach du Scheiße, was ist denn das? Was war eine Reportage? Was muss ich denn da machen? Ich war im Sportgrundstudium, da haben wir Basketball gespielt und haben Anatomievorlesungen gehört. Und ich wusste nicht, was die von mir wollen. Hab dann meinen guten Freund Uli angerufen, der war da, der hat mich eben empfohlen, der hat gesagt, du, ich spreche da auch vor, sprichst du auch vor. Hab den angerufen, gab er noch keine Handys von der Telefonzelle. Er ging nicht ran, dachte mir, okay, jetzt muss ich meine Zeit noch ein bisschen vertreiben. War am Baggersee, bin ins Wasser gesprungen, bin dann aber nach Hause geradelt zu ihm und kam da nie an. Weil da bin ich mit dem Traktor kollidiert. Über eine Brücke, mit dem Traktor kollidiert, Schädelbruch und weg. Aufgewacht im Krankenhaus. Das war wirklich dann der Tag. Aufgewacht im Krankenhaus. Und meine besorgten Eltern haben sich über mich gebeugt, als ich gerade aufgewacht bin, haben sich über mich gebeugt. Und das Erste, was ich gesagt habe, es ist wirklich so, Tanja, sagt bitte dem Rudi Küffner, damals der Redakteur, dass ich diesen Job unbedingt machen will. Und das war's dann. Und das war's. Das war meine Erkenntnis. Das war meine Erkenntnis. Ich will diesen Job machen, weil das ist genial. Das ist gut verdientes Geld. Und das macht so Spaß als Reporter, also wirklich Reportagen zu machen als Reporter. Und meine Eltern so, hey, ja, Moment, junger Sohn, Moment. Also wir müssen dich jetzt erstmal hier durchbringen mit Schädelbruch und so weiter. Und dann sind die zum Rudi Küffner gegangen und haben gesagt, Herr Küffner, mein Sohn und so weiter hat als erstes hier so, den brauche ich. So einen brauche ich. Gar kein Problem, wir kriegen ihn irgendwann unter mit dieser Reportage, die kann er nachholen. Er soll erstmal gesund werden, aber ich will den.
Herrlich. Also der hat seine Leidenschaft gespürt.
Ja, die dann aber wirklich mit Aufwachen aus der Bewusstlosigkeit, war die da. Vorher war die gar nicht da, sondern da war die Erkenntnis da, bang.
Ja, manchmal ist Schicksal Chance.
Ja.
Während der 3 Studienjahre in München, wo du mit 4 Studenten in einer WG gelebt hast, wurde dir nach so einer gewissen Zeit klar, dass dieses Diplom-Sportstudium nicht genau das ist, was es mal versprach. Denn die Möglichkeit, dort auch Journalismus zu erlernen, wurde wegen Ausbildermangel gleich mal gestrichen. Somit hast du das Studienfach gewechselt und mit Literatur, Kommunikation und Sportwissenschaften weitergemacht. Und nebenbei hast du auch als Radiomoderator bei dem besagten Radiosender RT1 in Augsburg gearbeitet und warst dann mit Übertragungswagen bei regionalen Tennis-, Fußball- und Eishockeyspielen unterwegs. Und dieser Radiosendung wollte 1989 auch Fernsehen machen und übernahm für Sat.1 die Produktion der Nachrichten in Süddeutschland. Da hast du dich dann auch sofort beworben, obwohl das eigentlich überhaupt nichts mit Sport zu tun hatte. Nee. Und du wurdest dann als freiberuflicher Redakteur engagiert, also mehr so ans Telefon gehen und irgendwelche Gäste akquirieren. Und für diesen Job bist du dann wiederum von München zurück nach Augsburg gezogen. Das war ja dann doch wieder alles relativ weit weg von diesem Traumberuf Sportmoderator vor der Kamera. Hast du geahnt, dass ich das irgendwie bald fügen würde? Weil mit welcher Lässigkeit hast du einfach gesagt, ach komm, ich mache dann halt jetzt eben die Nachrichten, ja? Aber du warst ja auch noch nicht vor der Kamera. Also du bist ja, oder hattest du Angst, dass du da fast so ein bisschen Angst vor deiner eigenen Courage?
Da war diese Moderation vor der Kamera, vor den Zuschauern, vor Publikum zu sprechen, noch ganz weit weg, auch gar nicht da in meinem Inneren, sondern das war einfach das Handwerk zu lernen. Das hat so Spaß gemacht, weil wir so tolle Mentoren hatten, sowohl beim Radio als auch dann beim Fernsehen. Wirklich die alte Schule sind, wie Harry Valierke, wie Manfred von der Wühlbecke. Und das habe ich aufgesaugt, weil ich ja das als Hauptjob gemacht habe, das Studium nebenbei. Das hat sich dann gewandelt. Das Studium war nebenbei, wirklich bring das Studium irgendwie fertig. Schwänz nicht zu viele Seminare, weil ich habe natürlich lieber gearbeitet. Und das war kaltes Wasser. Ich sage immer kaltes Wasser. Springt in das kalte Wasser, ihr werdet euch freischwimmen. Und ich bin von einem kalten Wasser ins andere. In Radio war kaltes Wasser, Ü-Wagen, kannst du einen Ü-Wagen machen. Also sprich dann wirklich rausfahren zum Fußballspiel Eichach oder sowas. Also wirklich Walachei, Entschuldigung, Eichacher. Also schon weit weg von Augsburg und stell dich da hin, mach Ü-Wagen. Ja, mach ich. Und hab dann da wirklich eine Ü-Wagen-Produktion gemacht. Das ist kaltes Wasser, ohne jetzt zu wissen, wie das geht. Ich hatte schon viel Anleitung. Dann war Fernsehen. Fernsehen war für die Sat.1 Nachrichten, fahr mal zu einer zu einer Kunstausstellung, fahr mal zum Unfall, fahr mal zum Polizeireport, fahr mal zur Pressekonferenz vom Bürgermeister, fahr völlig kreuz und quer, hatte nichts mit Sport zu tun, kaltes Wasser. Komm zurück, mach einen Beitrag, schneide ihn mit dem Cutter und sei fertig bis 18.30 Uhr, wenn um 18.45 Uhr die Nachrichten laufen. So, kaltes Wasser. Und ich habe immer, manchmal denke ich mir, naiv. Aber nein, es ist nicht naiv, sondern es ist einfach das Vertrauen auf diese innere Stärke, dass du, wenn du das erste kalte Wasser schwimmend das Land erreicht hast, kannst du es auch beim zweiten. Und ich habe immer darauf aufgebaut und habe immer mehr diese innere Stärke entwickelt, die dann so enorm geworden ist, für mich nicht nach außen zu sagen, hey, ich bin jetzt hier der King, ich bin jetzt hier der Guru und ich mache euch da alle platt und ich kann das. Sondern wirklich zu sagen, stell dich hin, du kannst das und zeig's.
4 Jahre später war es dann ja endlich soweit. 1993 wurde der private Sportfernsehsender DSF in München unter Föhring gegründet und dir deine erste Festanstellung mit einem sehr guten Gehalt angeboten. Am Anfang hast du auch noch so ein bisschen erst so hinter den Kulissen gearbeitet, aber dann suchten sie im gleichen Jahr noch einen Moderator vor und hinter der Kamera für die wichtigen Radrennen wie Giro Italia und übergaben dir, ohne das überhaupt zu testen, diese große Aufgabe. Du warst so gut, dass man dich bereits ein Jahr später auch deine eigene Live-TV-Show Magic Sports über coole Outdoor-Sportarten machen ließ, welche du übrigens ganz nach deinem eigenen Gusto kreieren konntest. Die wurde aber dann 98 leider nach 4 Jahren wieder eingestellt. Der Sender verhoffte sich dann so mit so einem ganz coolen Reisemagazin für Camper, dann so ein bisschen mehr Sponsoren. Und wieder hast du so die Ärmel hochgekrempelt und hast gesagt, komm, das mache ich, kein Problem, dann mache ich heute jetzt Reise-Camper-Magazin. Und da der Sender DSF wie auch Premiere, heute Sky, beide zur Kirchgruppe gehörten, arbeitest du dann auch für Eishockey-Reportagen für beide Sender. Obwohl das DSF bereits 2002 entschied, dass du jetzt mal besser wieder selbstständig werden solltest, denn dem Sender ging es wirtschaftlich nicht so gut, bist du voller Motivation und Begeisterung in diese neue Sendung eingetaucht. Denn du warst gut, du warst beliebt, nahbar, sympathisch, erfolgreich, hattest eben auch diesen Freiraum wieder zu gestalten, hast gutes Geld verdient, sahst blendend aus. Also eigentlich keinerlei Sorgen und Probleme. Bis man 2003 plötzlich deine beliebte Reisesendung einfach einstellte und sich für dich nach 10 Jahren beim DSF alles veränderte. Auf der wöchentlichen Redaktionskonferenz kritisierte man dich plötzlich immer häufiger, machte dich systematisch immer schlechter, auch vor deinem Chef. Also auch ein bisschen Mobbing, ein bisschen Intrigen. Man verunsicherte dich auch so auf eine ganz perfide Art und Weise immer mehr und mehr. Und schließlich wurdest du dann wegen einer ganz haltlosen Anschuldigung hinausgeworfen. Dein damaliger Chef warf dir vor, du seist nach einem Eishockeyspiel, welches du für den Sender Eurosport kommentiertest, völlig betrunken irgendwie an der Bar gestanden.
Für Premiere.
Ach, für Premiere. Also dein Premiere-Chef warf dir vor, du seist nach einem Eishockeyspiel, welches du für den Sender kommentiert hast, völlig betrunken an einer Bar gestanden und hättest dich also krass daneben benommen. Du erscheinst mir sehr selbstbewusst, sehr gefestigt. Wie konnte gerade dir so etwas passieren? Und was hat diese Demütigung und diese Ungerechtigkeit mit dir gemacht? Tut dir das heute manchmal noch weh?
Es tut heute noch weh. Schlaflose Nächte, weil du nicht damit rechnest, dass Kollegen, die über Jahre mit dir an der Bar sind, mit dir sich treffen, das Bar klingt das wieder so, der säuft aber viel, nein, die sich einfach so normal im kollegialen Kreis treffen, dass die in der Lage sind, über einen langen Zeitraum das perfide vorzubereiten, wie sie dich wegbringen, wie sie dich absägen. Das war mir, ich bin nicht so, ich habe überhaupt nicht die Gedanken, ich habe nicht den Neid in mir, jemand was wegnehmen zu wollen oder zu sagen, oh, der hat es aber besser als ich. Das habe ich gar nicht. Und deswegen bin ich da so blind in diese Falle getappt. Das kann man sich nicht vorstellen. Und bin dann natürlich aus allen Wolken gefallen, dass dann tatsächlich jemand sagt, okay, du bist nicht mehr tragbar, weil du hast an der Bar gesoffen und warst dann heiser am nächsten Tag bei der nächsten Eishockey-Übertragung. Das hat aber überhaupt nicht gestimmt. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Heiser war dann psychosomatisch, weil ich da gemerkt habe, oh, da geht es gerade was in die komplett falsche Richtung. Und das beschäftigt mich heute noch. Das sowas ist asozial, wirklich. Das sind Kollegen, die sich schämen sollten, sowas überhaupt zu denken und dann auch zu machen. Mit ihrem eigenen Vorteil dann, ich bin mir deren Charakteren überhaupt nicht bewusst, wie man so ein Charakterschwein sein kann. Liebe Kollegen, fühlt euch ruhig angesprochen. Sodass ich damit halt nicht klarkam. Gar nicht.
Also es war fast ein, oder ist ein traumatisches Erlebnis für dich gewesen, weil ja letztendlich der Neid und die Missgunst, die anderen für dich, also die haben ja anscheinend dich sehr beneidet.
Ja.
Und wollten dich regelrecht wie so Tiere im Tierreich wegbeißen.
Ja.
Also die wollten jetzt das nicht mehr ansehen, wie erfolgreich du bist.
Ja, genau. Aus meinem Lieblingsjob, aus meinem, den ich geliebt habe, den ich auch so vermittelt habe, weil ich ihn so geliebt habe, konnte ich so gut sein. Sage ich es mal. Also ja. Ich kann es sagen, weil du hast ja gesagt, ich war beliebt und auch bei den, dann anfangs, nehmen wir nur mal den Anfang, als ich angefangen habe, dieses erste kalte Wasser beim DSF, wo jemand gesucht wurde, wer könnte moderieren beim Radsport, Giro Italia, habe ich den Finger gehoben, habe gesagt, mache ich. Ich habe gestopselt, wir haben 2 Stunden auf dem Balkon gestanden, bis ich mal 5 Sätze geradeaus raussprechen konnte. Also soweit zum Talent. Das muss man sich wirklich irgendwie hart erarbeiten. Und dann hat aber da schon der Kollege, der mit dabei war, hat da schon angefangen zu sagen, an mir rumzukritisieren, an meiner Arbeit rumzukritisieren und hat dann den Chef angerufen und hat gesagt, entweder er oder ich. Ich reise nach Hause, wenn der noch länger dabei ist.
Na, der hat schon gespürt, dass da was
genau.
Talentiertes kommt.
Richtig, älterer Kollege. Und dann hat der Chef gesagt, dann komm du nach Hause. Bam. Das hat gesessen. Und ab da wusste ich, okay, du bist gut, du bist wirklich gut, was du machst. Das hat dann da so langsam angefangen, sich zu etablieren in meinem Inneren. Und dann kommt aber in diesem Gutsein, in dieser Liebe zu dem, was du da machst und endlich den Traum erfüllt zu haben, da zu sitzen, wie alle anderen Reporter oder im Studio neben der Eisfläche zu sein. Ich bin aufgeblüht und dieses Aufblühen haben die nicht, überhaupt nicht verdauen können. Das war dann offensichtlich so ein Antrieb in denen, so ein Antrieb, mich zu vernichten, den ich bis heute nicht verstehe.
Jetzt warst du also mit knapp 40 auf dem Höhepunkt deiner Karriere plötzlich arbeitslos. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde deine Freundin, mit der du aber nicht zusammenlebtest und ein bisschen lockerer liiert warst, schwanger. Ihr habt euch noch in der Schwangerschaft getrennt und 2004 kam dann dein Sohn Hannes zur Welt, der heute 21 ist. Im selben Jahr bot dir ein ehemaliger Produzent vom DSF auf freiberuflicher Basis die Live-Moderation auf einem Premiere-Kanal für Sportwetten im Pferderennen so eine Arbeit an. Und wieder wurdest du komplett ins kalte Wasser geschmissen. Du kannst ja da schon ganz gut schwimmen im kalten Wasser. Denn du hattest also wieder gar keine Ahnung von diesem Business und saßt plötzlich zwischen dem Rennen mit Experten in den alten Ari-Studios in München und moderiertest live teilweise 6 bis 8 Stunden im Schichtbetrieb mit 5 anderen Moderatoren. Und es gab neben der Geburt deines Sohnes noch ein ganz wundervolles Ereignis. Du bist nämlich der Frau deines Lebens begegnet. Die Fernsehmoderatorin und Coach Alexandra Polzin, die 11 Jahre jünger ist wie du, kam zu einem deiner Castings, da man für die Wettsendung damals noch so ein bisschen weibliche Unterstützung haben wollte. Ihr seid jetzt inzwischen seit 21 Jahren ein Paar und seit 12 Jahren verheiratet. War das denn für dich die Liebe auf den ersten Blick?
Der hat schon viel früher angefangen, die Liebe, aber es war wirklich nur der Blick, weil ich habe den Blick in den Fernseher gehabt. Das war eigentlich irre. Ich habe da so ein ganz frisches, junges, aufgewecktes Wesen nachts geguckt immer bei NBC Giga. Nebenbei, das war Studiumszeiten. Da hat so dieses aufgeweckte, wunderhübsche Mädchen hat da nachts Gaming vorgestellt, Computergames mit den Kollegen, die da an Rechnern saßen. Und sie halt als Frau da wirklich schon so exponiert, wie sie ist, da gestanden. Ich hab's immer noch im Kopf in so einem Ziegelbaustudio und hat dann da so in ihrer Art und Weise, in ihrer fröhlichen, frischen Art und Weise das präsentiert. Ich war bei weitem kein Gamer. Das hat mich alles nicht interessiert, was die sagen, sondern es hat mich nur sie interessiert. Und dachte mir, ah toll, ah, die ist ja süß. So, dann verging dann auch ein paar Jahre, das weiß ich jetzt nicht. Dann kam ja Big Brother so groß auf und da gab es dann nachts auf Tele5 immer so eine Zusammenfassung von Big Brother, der Nachtfalke. Und da war die wieder. Mich hat nicht Nachtfalke interessiert, mich hat nicht Container und nicht dich da rum, sondern mich hat diese Frau total fasziniert. Das war Wahnsinn. Und war aber auch so ein Elfenbeinturm, weil ich habe dann irgendwann in der Zeitung gelesen, Home Story mit glücklich verheiratet. Bam. Fiel halt das alles auch wieder in sich zusammen gut. Und dann saß die neben mir auf wirklich, Tanja, Casting Couch. Das ist kein Klischee, sondern es war wirklich eine Couch. Und ich war da halt so der leitende Redakteur ein bisschen. Und sie kam, wurde nachnominiert zum Casting. Und wir saßen auf dieser Casting Couch.
Also bei dieser Wettsendung.
Genau, für diese Wettsendung. Und ja klar, das weitere Prozedere bei einer Casting Couch ist, dass ich sie ja auch da vernasche. Nein, das da war dann nicht, sondern wir haben uns da halt angenähert. Ich habe sie gecastet und habe dann auch dafür plädiert, dass wir sie nehmen. Aber sie war immer noch unantastbar, weil es war eine verheiratete Frau. Und das war jetzt auch, ich weiß nicht, was mich da gehindert hat, mich wirklich da schon zu verlieben auf diesen ersten Blick. Vielleicht war es das Verheiratete. Aber sie hat dann schon viele Schritte unternommen, um da wirklich Nähe aufzubauen. Sagen wir es mal so, sie war die treibende Kraft, in der Tat. Weil sie hat mich in ihren jungen Jahren hat sie mich beim DSF gesehen mit Magic Sports, mit der langen Lockenmähne und hat gesagt, oh, der ist aber süß. So ein Blondie, ich bin sowieso total auf blond und habe mich da süß gesehen. Zum gleichen Zeitpunkt, als ich sie süß gefunden habe, finde ich eine irre Komposition.
Also ihr habt euch eigentlich am Bildschirm ineinander
verliebt. Genau, ja, definitiv, in jungen Jahren, ja.
Das ist lustig, meine Freundin Amelie Fried, ja, ihr Mann Peter Probst, hat sich auch in die Amelie verliebt, weil er sie im Fernsehen gesehen hat.
Da wäre ich auch ein Kandidat gewesen. Da wäre ich auch, bei Amelie Fried wäre ich auch ein Kandidat gewesen, ja, mit Live aus dem Alabama und so weiter.
Jetzt hast du ja für deinen Heiratsantrag mehrere Anläufe gebraucht. Was hat dich denn da jetzt abgehalten? Weil ich nehme jetzt mal an, das haben wir jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell übersprungen. Also irgendwann kamt ihr zusammen, sie hat sich scheiden lassen.
Nicht wegen mir, das so eine Ehe war wirklich schon am Auslaufen, okay. Sagen wir mal so. Also aber ich jetzt, war nicht der Grund.
Aber jetzt war der ja verliebt und zusammen und jetzt hast du dir irgendwann mal gedacht, jetzt möchte ich die heiraten. Aber was war denn da los? Warum hast du denn da immer so viele Anläufe gebraucht?
Heiraten war nie ein Thema für mich. Das braucht's nicht, weil warum eigentlich? Also ich war immer so ein freiheitsliebender Mensch auch. Also ich musste schon kommen und gehen, wie ich es will, in allen möglichen Belangen. Und da hat sich das aber irgendwo, hat mich das genervt. Wie nennst du jetzt dieses Mädchen, mit dem du bis zum Lebensende zusammenbleiben willst? Nennst du sie Lebenspartnerin, Lebensgefährtin, Freundin? Das klang alles falsch in meinen Ohren. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch einfach wirklich eine solide Basis, wenn das deine Frau wäre. Das ist sowas Erhebendes. Du kannst sagen, das ist meine Frau. Da schwingt so viel Liebe, so viel Stolz, so viel Partnerschaft. Da schwingt alles mit in dieser Frau. Und dann muss ja das Klischee auch wieder, Verlobung oder Heiratsantrag, muss ja was Besonderes sein. Du musst dir was Besonderes einfallen. Spring mit dem Fallschirm aus 4000 Meter und bring den Ring dann in den Garten, wo sie gerade liegt und Kaffee trinkt. Kein sowas. So, das, oder mit, was hatte ich dann? Ein Flieger, die Flieger, die immer dieses Banner hinterherziehen und Werbung machen, die gab's früher öfter, jetzt leider nicht mehr, dass man da das Banner beschriftet, willst du mich heiraten, Alexandra? Naja, auch irgendwie komisch. Und dann hat sich so die ein oder andere Gelegenheit gegeben, als wir dann auch Teilhaber waren an der Ranch in Arizona. Ranch war dann so schon aus Hotel ausgebaut mit wunderschönen Zimmern und so. Und dann dachte, und da sind wir mal hingefahren als Teilhaber, um uns das anzuschauen, um Filme zu drehen, auch wirklich so Filme für die Website konnten wir drehen. Und da dachten wir, da nimmst du jetzt, sagst du denen einen Tisch ein bisschen außerhalb, deck den schön, Kerze, und dann essen wir da zu Abend und dann kommt der Antrag mit dem Ring. So, wir kommen an, erster Abend, laufen die Taranteln über diesen Weg, der zu dieser Ranch führt, oder zwischen den einzelnen Ranch-Gebäuden laufen Taranteln, also richtig ausgewachsene Tarantelspinnen. Ich sage, okay, das lassen wir gleich mal sein, weil dann kommen Spinnen oder es klappert dann auch nochmal da hinten irgendwo. Geht gar nicht. Dann haben sie gelacht, also gut, das schon mal nicht. Nächster Anlauf, wir sind nach Indien beruflich, waren da in Indien auf einer Messe und haben dann noch Goa angehängt. Goa, super. Ah ja, da bist du natürlich genau richtig, bist du so ein bisschen Goa und Indien. Und mein Ding, eine Kapelle, eine Ruine-Kapelle der portugiesischen Eroberer. Also wirklich aus längst vergangener Zeiten in Goa am Strand da gestanden oder auf diesem Areal. Dahinter war ein weißes Kreuz. Perfekte Location da. Und so willst du meine Frau werden vor dieser Kapelle. Das war ein Spirit und so. Ah ja, noch nichts gemacht. Alex, oh, die fotografiere ich. Im Moment, in dem sie fotografiert, kracht ihre Digitalkamera, war noch keine Handys, sondern Digitalkamera, kracht zusammen und gibt nur ein Bild raus, das man noch hinten kurz gesehen hat, hinten auf dem Display, das weiße Streifen hatte. Diese Kapelle, dieses Bild mit dem weißen Kreuz, war unterbrochen in weißen Streifen. Das war so spooky, dass da irgendwas war. Und diese Kamera war im Eimer, war kaputt.
Also ist runtergefallen.
Nee, sie hat uns beiden gezeigt, schau mal das Bild. Und in dem Moment, wo wir dieses Display gesehen haben, haben wir diese Streifen gesehen.
Also den wirklich, Geist sozusagen wirklich, aufgegeben.
Den Geist aufgegeben. Sie hat einen Geist empfangen und dann hat sie den Geist aufgegeben. Genau, das ist wirklich die gute Beschreibung. Und dann hat sie gesagt, um Gottes Willen, nee, das ist ja ganz komischer Spirit. Wissen wir jetzt gar nicht, es ist was kaputt gegangen. Sagt, nicht schon wieder.
Also sie fand die Stimmung da komisch.
Genau, sie fand dadurch natürlich die Stimmung komisch, weil da was kaputt gegangen ist. Das Bild und die Kamera. Ich habe den Ring in der Tasche. Dann sind wir den Weg entlang geschlendert und dann haben wir gesagt, ja komm, jetzt irgendwie, das ist jetzt, oder war es am nächsten Tag, das weiß ich jetzt nicht, ob es da gleich, oder ich glaube, das war der nächste Tag. Jetzt mach's einfach. Go for it. Und jetzt ist es doch wurscht. Du bist in Goa. Das ist schön. Und da musst du jetzt nicht irgendwie vom Himmel springen oder auftauchen. Und habe mir einen Weg hingestellt und habe echt mein Sprüchlein runter gerattert. Da bist du meine Frau werden und so weiter. Und Alex hat mich mit großen Augen angeschaut und hat dann gesagt, ja, natürlich, mein Schatz. Ja, natürlich. Sind dann gegangen. Und als wir dann wieder ins Licht kamen, hat sie den Ring genommen, hat den Ring dann so angeschaut und hat vorgelesen, was drin stand. Musterring. Sagt sie, du Schwabe, du hast mir einen Musterring gekauft. Das ist gar kein echter. Das ist ein Musterring. Sag ich, ach du Scheiße, das ist ein Musterring. Sag ich, es war auch wirklich so, der Juwelier hat mir den mitgegeben, weil er gesagt hat, sie fahren nach Indien, ich gebe ihnen einfach mal das, was sie im Schaufenster haben, diese ganz billigen Imitate. Ich gebe ihnen nicht den Originalring mit, weil da war ein Brilli drin, ein Brillant drin und Weißgold. Er war schon wertvoll. Und dann nehmen sie einfach den Musterring mit, so einem Blechring mit so einem Brilli drin.
Stand aber Musterring. Kamen sie dir gleich drauf?
Kam mir sofort drauf. Kommt mir sofort da. Und sie kommt mir auf alles immer. Sie kommt mir auf alles immer. Und das war, sag ich mal, das allererste.
Eine Frau mit Anspruch.
Ja.
Was macht denn eure Ehe aus? Was verbindet euch?
Den gegenseitigen Respekt. Den Respekt, was wir machen, was wir tun, wie wir denken, wie wir leben. Die Freiheit, die wir uns lassen. Und eine sehr, sehr große, tiefgehende Liebe. Also wirklich sehr, sehr tiefgehend. Dieses Gefühl, den anderen Menschen genau gefunden zu haben, das passt wie Arsch auf Eimer. Entschuldigung, aber das passt perfekt, dass man da wirklich sein Leben zusammengeht. Wir lachen so viel. Wir hatten am Anfang auch unsere Auseinandersetzung. Das lag so ein bisschen an mir, an meiner Sturheit auch so und an meinem Einzelgänger-Dasein. Das hat sie ganz gut hat sie ganz gut in den Griff bekommen. Nein, ich musste dann eben auch viel entgegengehen, sie musste entgegengehen, aber das haben wir mit so viel Respekt und so viel Liebe gemacht und das macht's aus. Und das viele gemeinsame Lachen und durch Höhen und Tiefen gehen.
Ihr habt ja keine gemeinsamen Kinder. War das denn so beabsichtigt?
Nee, das war unbeabsichtigt, es hat nicht funktioniert. Also wir sind dann auch ein paar Schritte gegangen, nicht den allerletzten Schritt, den sind wir dann nicht gegangen und es hat einfach nicht funktioniert. Warum auch immer, man kann es sagen, ich bin ja fruchtbar gewesen, weil hat ja schon einen Sohn. Das ist hinfällig, was für Alex schwer war. Sie hat meinen Sohn mit großgezogen, der war oft da und hat den aufgenommen wie ihren eigenen Sohn, aber es ist halt nicht der eigene. Und das war wirklich Anfang für sie ganz, ganz schwer. Sie hat sich das nie anmerken lassen, gegenüber Hannes nicht, gegenüber mir nicht, aber ich habe es gespürt. Und da konnte sie dann aber auch irgendwann mal auch loslassen. Und sagen, okay, es hat nicht funktioniert, es geht halt nicht, warum auch immer.
Was warst und was bist du für ein Vater für deinen Sohn? Und hättest du rückblickend so manches gerne etwas anders gemacht?
Ich bin ein absoluter Freigeistvater. Er soll machen, er soll tun, was er tun will. Ich hatte natürlich dann nur durch diese Teilzeitvaterschaft, hatte ich natürlich jetzt nie so den Zugang zu ihm, um ihn richtig kennenzulernen. Das hätte dann vielleicht der eine oder andere längere Urlaub
zusammen. Also ihr wart nicht in der gleichen Stadt?
Nee, wir waren nicht in der gleichen Stadt. Also wir waren weit getrennt. Bodensee, München ist dann doch immer eine Fahrerei. Ich habe ihn viel geholt mit Einverständnis der Mutter. Die hat richtig gut mitgespielt. Die hat mir gleich am Anfang gesagt, aber du übernimmst Verantwortung für deinen Sohn. Und ich sagte, ja, machen wir. Und das haben wir echt gut hingekriegt. Wirklich gut, ohne Auflagen. Weißt du, so, du darfst ihn, holst ihn Freitag 20 Uhr ab und bringst ihn bitte Sonntag 17 Uhr wieder da. Gar nicht, sondern nimm, aber erzieh den Kerl mit. Das habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft. Ich habe ihm vieles mitgeben können, was er sehr schätzt, was er halt jetzt woanders jetzt nicht so gefunden hat bei seinen Freunden und so. Das ist auch das eine Leben, aber er hat das andere Leben auch. Er sagte schon, ich hätte manchmal schon ganz gern einen Vater gehabt an meiner Seite. Er hat aber einen ganz tollen Stiefpapa, ganz tollen Stiefpapa. Aber das ist nicht das Gleiche. Also tolle Familie, wirklich tolle Mutter, toller Stiefvater. Aber ich war halt der Vater und war schon auch so ein bisschen aufschauen. Also er hat schon zu mir aufgesehen dann irgendwann. Gott sei Dank hat er es dann auch so angenommen. Ich was ich ihm mitgegeben habe. Und ich glaube, ich habe ihm einfach so dieses Freigeistdenken mitgegeben. Ich habe ihm diese viele Sachen mitgegeben. So ist, Hannes, es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. Verzweifle nicht, schmeiß nicht die Flinte ins Korn, sondern es gibt immer eine Lösung. Das habe ich ihm früh mitgegeben. Und das hat ihn jetzt schon so ein bisschen in die Richtung gebracht, in der er ist.
Und meine zweite Frage war, hast du auch irgendwas, ich sage jetzt mal vielleicht nicht bereut, aber gibt es irgendwas, was du heute anders gemacht hättest?
Was mich wirklich auch, was schwere Zeit dann waren, war immer, wenn ich ihn wieder loslassen musste. Also wie wäre es gewesen, wenn er länger da gewesen wäre, wenn er wirklich da gewesen wäre in meinem Alltag, in dieser Teilzeitvaterschaft hat man halt immer auch mit Alex das Schönste, das Beste, das Tollste und Spaß und so. Also jetzt nicht wir bieten ihm jetzt alles Mögliche, wir bieten ihm jetzt den goldenen Käfig, goldene Löffel und goldene Wasserhähne. Das nicht, sondern da ist man ja ganz anders. Da geht man ein bisschen weg von der Erziehung und lässt viel durchgehen. Aber wie wäre es gewesen, wenn er wirklich so von uns beiden erzogen worden wäre, oder wie wäre es gewesen, mit ihm zusammenzuleben? Das bereue ich, dass ich da nicht mehr Zeit für ihn hatte. Es wird wahrscheinlich jeder Teilzeitvater so sehen. Mehr Zeit.
Deine Frau, die noch dieses Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, coacht sehr erfolgreich die Let's Dance Co-Moderatorin Viktoria Swarovski, die zu Anfang keinerlei Erfahrung in diesem Metier hatte. Alexandra hat diesbezüglich in meinen Augen wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung bewirkt. Inwieweit bist du in ihr Tun und im Showbusiness involviert? Fährst du auch manchmal mit ihr hinter die Kulissen von Let's Dance zum Beispiel? Also was hast du mit ihrem Metier zu tun?
Da wirklich gar nichts. Ich bin immer wieder dabei, aber dann will ich ins Publikum sitzen und will einfach die geile Show sehen. Also was die hinter den Kulissen macht, ist jetzt überhaupt nicht mein Business, weil das ist Coaching, das sie so hervorragend macht, auch intuitiv macht. Das ist, sie hat theoretische Grundlagen gemacht, gelernt. Sie war dann auch mal an der Uni, hat dann von einem unserer Kollegen, dem Moritz, hat sie das Theoretische gelernt und ist dann aber auch ins praktische kalte Wasser gesprungen mit dieser Nummer mit Vicky. Und ich habe sie oft noch jetzt im Ohr mit neuen Coaches, die dann, da sagt sie dann, na, ich weiß jetzt gar nicht, was ich mit denen machen soll. Also dieses Abarbeiten von Themen, wie es in der Theorie ist. Was mache ich jetzt? Wie soll ich das machen? Dann hat die 2 Stunden mit Vorgespräch und allem und kommt raus und war in diesen 2 Stunden ein anderer Mensch in der Perfektion, dass die wirklich große Namen mit den Ohren geschlackert haben und gesagt, dich brauche ich. Und da bin ich komplett raus. Weil die so eine Intuition da an den Tag legt und auch zu einer anderen Person dann wird. Die switcht dann von dieser Alex, von dieser liebenswerten Alex, switcht dann zu einer geradlinigen, genau wissend, was sie dem anderen beibringt, nicht doziert, aber beibringt, um den besser zu machen. Und das sind verschiedene Bereiche. Das ist jetzt nicht der gleiche Bereich, wo man sagen kann, ja, da hatte ich jetzt schon 3 und ich weiß, wie es geht. Sondern da kommt dann eine Geschäftsführerin oder, kommt dann und die bringt sie genauso wie Vicky Swarovski, genauso auf diesen Pfad, dass jeder sagt, Mann, ist die gut. Für mich ein Phänomen. Und da bin ich raus.
Ein Jahr, nachdem ihr euch ineinander verliebt habt, kam 2005 eine berufliche Veränderung in dein Leben, die auch bis heute anhält, also eine berufliche Verbindung. Nämlich der TV-Sender Eurosport engagierte dich für ihre Zwecke. Und das seit 20 Jahren. Ach. Regelmäßig bist du deren Moderator, Kommentator für fast alle Sportarten. Du bist dort sozusagen als Multitalent so eine ganz feste Größe geworden. Und heute liegen deine Schwerpunkte im Sommer beim Radsport der Frauen, im Winter beim Skispringen. Mich würde da interessieren, warum hast du dich denn nie auf den Fußball eingelassen? Hast du das Gefühl, dass das nicht zu dir passt? Also warum lässt du da die Finger davon?
Das ist schon mal gut beschrieben, das passt nicht zu mir. Ich hatte dann auch meine zwei Erlebnisse, traumatische Art. Nein, also ich hatte die Erlebnisse fürs DSF ziemlich am Anfang, musste ich in die Säbener Straße, das ist die Zentrale vom FC Bayern München, dort Interviews machen, um eine Reportage zu machen. Da bin ich mit Sportlern konfrontiert worden, die einfach einen Mangel an Respekt für eine andere Person, schon einfach keinen Respekt vor der anderen Person hatten, die da gegenüber steht. So gar nicht. Kann man ja verstehen. Sportler, Journalist, das ist schon eine unterschiedliche Herangehensweise bei Fußballern. Und es war, habe schon viel Fußball geschaut. Ich fand das toll. Aber dieser Beitrag, den ich da machen musste, war so eine Offenbarung, dass das überhaupt nicht mit meinem Sinn für Sport zusammenpasst. Bin ins DSF zurückgefahren, habe den Beitrag gemacht, habe aber gesagt, nee, bitte schick mich da nie wieder hin. Dann haben sie mich nochmal hingeschickt, musste ich ein paar Monate später wieder hin. War genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Einfach kein Respekt, kein Hallo, gar nicht, sondern einfach so Rotzlöffel, die da vor mir standen. Und dann habe ich hinterher gesagt, schick mich die bitte nie wieder zum Fußball. Und die war nie wieder beim Fußball. Nie wieder. Weil ich in der Tat auch da im Sport andere Idole hatte. Dein zweiter Name sagt auch einen davon. Stefan Glowatz war auch schon immer mit Uli Wiesmeier, Rocks Around the World, das die Bibel. Stefan, das waren so Sportler, die sich selbst verwirklichen, die tolle Sachen machen. Expedition, das war auch mein Ding. Ich wollte auch immer irgendwie durch die Wüste und wollte auch immer solche Expeditionen machen und was erleben auf Motorrad und was weiß ich. Und deswegen fand ich Stefan Glowatz und Uli Wiesmeier mit auch einigen anderen in dem Bereich, auch Mountainbike, Jürgen Benecke, das waren dann die Sportidole. Aber das waren Menschen. Da konntest du hingehen und konntest mit denen plaudern über das, was sie machen. Und ich konnte sie bewundern, das, was sie machen. Und dieses Bewundern, das habe ich nie verloren in den Interviews. Ich bewundere den Gegenüber und das habe ich da gelernt, dass da ein Stefan Glowatz bei mir im Studio sitzt und von seinen Expeditionen erzählt und Bilder zeigt und Filme zeigt. Und das war dann bei uns eine Fernsehsendung. Und das waren für mich Sportler. Und ich hatte da die Diskrepanz zwischen Fußball, die dich verachten, und Sportlern, die auf gleicher Höhe sind, der Augenhöhe sind. Und das habe ich gespürt und das war für mich Sport, den ich vertreten will, den ich kommentieren will, den ich moderieren will. Da gibt's so viel zu sagen, da gibt's so viele Geschichten und natürlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Du bist nicht im Haifischbecken, Tausende wollen Fußball machen, kommentieren, moderieren. Ich habe mich um andere Sachen gekümmert und bin gut damit gefahren.
Also diesen sportlichen Geist, diesen Sportsgeist, ja, den hast du einfach im Fußball vermisst. Ja. Also der genügte nicht deinem Anspruch,
ja,
genau, an Werte, an, ja, an Anstand.
Ja, Anstand, genau. Ja, genau das ist es. An einfach den normalen Grundbegriffen im menschlichen Zusammensein, das genügte nicht.
Es ist ganz witzig, dass du das sagst. Also damals, als in den 70er Jahren, in den 60er Jahren, war natürlich Fußball wirklich nochmal ein Sport einer anderen Schicht. Heute ist es ja sehr demokratisch. Heute sitzt ja der Vorstandsvorsitzende genauso wie der König im Fußballspiel. Ja. Aber es war ja in den 60er, 70er Jahren nicht ganz so. Also da war es eben mehr so der Volkssport so ein bisschen. Und mein Papi, interessanterweise, hat auch nie Fußball moderiert. Also natürlich war er in seinem aktuellen Sportstudio Fußballer. Aber und ich weiß noch, als ich ihn mal gefragt habe, als ich ein kleines Mädchen war, warum er eigentlich nicht auch mal Fußballspiele moderiert. Und dann hat er auch etwas Ähnliches gesagt zu mir, was du jetzt sagst. Ja, also es war auch nicht seine Welt. Ja. Also natürlich, er war ja sehr befreundet mit Beckenbauer und so weiter. Also das ist ja nicht so, dass er da keinen mochte. aber er sagte so, im Allgemeinen war das nicht so seins.
Siehst du, deswegen war er damals schon mein Idol. Und das passt auch noch zusammen. Nicht wissend, dass er den Fußball auch jetzt nicht so.
Hast du das Gefühl, in deiner Berufung angekommen zu sein? Haben sich jetzt heute deine Kindheitsträume erfüllt?
Ja, absolut angekommen. Das ist ein Traumjob, den ich ausüben darf, den ich über Jahre ausüben durfte. Und ich bin nie, keinen einzigen Tag mit einem schlechten Gefühl in die Arbeit gegangen. So dieses, was mein Vater hatte, dass am Sonntagnachmittag schon der Grand da war. Am Montag muss ich wieder um 5 aufstehen, weil ich um 6 losfahren muss in die Maloche. Das hatte ich nie. Und das war auch ein Beispiel, warum ich all das durchgezogen habe. Ich war nicht der fleißigste Schüler, ich war nicht der fleißigste Student. Aber zieh das durch, weil dann können die Träume wahr werden. Wenn du jetzt vielleicht da abbrichst oder wenn du es nicht schaffst, dann kannst du vielleicht gar nicht deine Träume leben. So, und das habe ich meinem Sohn auch gesagt, mach das alles als Basis, also Abitur und Studium als Basis für dieses weite Denken, das du dann kriegen kannst, in welche Richtung auch immer, aber mach es und zieh es durch. Und das war wirklich immer so in meinem Kopf, dass mein Vater dann so grantig zu seinem Montag bis Freitag Job da gegangen ist, dass er sagt, das will ich nicht haben.
Einer unserer aller Lebensträume, nämlich immer gesund zu bleiben, hat sich leider für dich nicht erfüllt. Im Januar 2020, kurz vor der Pandemie, du warst gerade 56 Jahre alt geworden, wurdest du mit einer Krankheit konfrontiert, die dein Leben und dich selbst verändert hat. Nachdem du bei dir einen schwarzen Stuhl entdecktest, der ein Zeichen für Blut bedeutete, fanden die Ärzte schließlich bei einer Magenspiegelung einen 7 Zentimeter großen Tumor in deinem Magen. Und schnell kam die bittere Erkenntnis, du hast Krebs. Wie ging es dir in diesem Moment? Und hattest du trotz 17 Bestrahlungen in nur 3 Wochen Angst, auch zu sterben?
Ja, hat man bei der Diagnose Krebs immer, also das zu 100%. Allerdings hatte ich da auch, weil ich ein Verdränger bin, das ganz gut verdrängen können. Und ich konnte es verdrängen, aber die Stärke zu überleben war dann stärker. Also die kam dann so extrem auf, zu sagen, nein, du hast ein tolles Leben, du hast das beste Leben, du hast die beste Frau, du hast den besten Job, du hast tolle Familie. Das kann jetzt nicht zu Ende sein. Das kann mit 56 jetzt nicht zu Ende sein. Also schau, dass du 100 wirst. Also und das bedeutet, dass du das jetzt in den Griff bekommen musst. Das hat so eine enorme Stärke in mir ausgelöst, dass das über allem war, auch in den Entscheidungen. Welchen Weg geht man? Widerspricht man einem Oberarzt, der sagt, wir nehmen den Magen raus und es ist Leukämie? Ist es nicht, ist beides nicht. Ich habe meinen Magen noch, aber das war mein Widersacher. Ich sagte, hey, nein, also ich findet andere Wege, Gott sei Dank mit der Bestrahlung, die es dann weggebracht hat und. Und das war dann gelöst, das Problem war dann gelöst, dann kam ein Rezidiv, also kam das noch einmal und dann hat man das auch wieder wegbestrahlt, das war dann in der Augenhöhle, hat man auch gut wegbestrahlt, kam alles weg, dann war Ruhe nach einer Chemotherapie, also wirklich Hammer-Chemotherapie, um einfach komplett jede kleinste böse maligne Zelle aus dem Körper zu bringen. Das dauerte 1,5 Jahre und dann kam das dritte Rezidiv. Und da hatte ich Todesangst. Also Todesangst, was man ja normalerweise nicht kennt. Man hat Angst, man hat blöde Situationen, man hat, wenn man Fallschirm springt im Tandem, dann ist man da aus dem Flieger raus und wird geschoben und da hat man Angst. Aber dieses, dass der Tod nahe ist, das war brutal. Und das hat dann 2-3 Tage angehalten. Wir saßen dann auf unserem Sofa, Alex und ich, und haben dann beide geflennt, was rausging. Meine Familie hat gut reagiert. Ich habe auch immer gleich zu Beginn angesagt, nicht jammern, das hilft mir gar nichts, liebe Familie, liebe Eltern vor allen Dingen, weil dann halt, oh, warum ausgerechnet du und so weiter. Das hilft nicht, ich brauche jetzt eure Stärke. Und sie waren stark. Und meine Stärke kam auch aus dem Hier und Jetzt zu sagen, warum ausgerechnet ich, zählt nicht, es ist so. Was habe ich falsch gemacht in meinem Leben, dass es jetzt so ist? Das ist Vergangenheit. Es ist Fakt. Du hast Krebs. Und das ist jetzt so. Die Frontscheibe ist größer als der Rückspiegel. Also schau nicht zurück. Hilft, bringt gar nichts in diesem Moment. Sondern schau nach vorne, schau klar nach vorne. Und den letzten Kick hat dann so ein Flyer gegeben im Krankenhaus, den ich so durchgeblättert habe. Was tun bei Krebs und was weiß ich. Und sie kriegen die Diagnose Krebs. Und da stand ein Satz drin. So, es tut ihnen leid. Ich stehe jetzt vor einer lebensverändernden Situation. Und dann ist mir so gekommen, nee, du lass dein Leben nicht verändern. Du hast alles Schöne, alles Gute. Du hast ein tolles Leben. Du warst gut zu den Menschen. Ich lass mich jetzt nicht, ich will nicht gehen. Ich will auch keine lebensverändernde Situation. Das konnte ich natürlich leicht sagen, weil ich hatte keine Schmerzen. Ich war nicht im Rollstuhl. Ich war nicht irgendwie an, das ist jetzt bei anderen Krebsarten was anderes. Aber in meiner Situation, ich konnte aufrecht gehen, ich konnte atmen. Nein, das ist nicht lebensverändernd. Und sorge dafür, dass es nicht lebensverändernd ist, sondern dass der erste Teil von diesem Wort Leben in deiner Zukunft steht.
Wie hast du denn in dieser schweren Zeit das alles mit deinem Beruf vereinbaren können? Also wusste denn dein Chef davon und deine Kollegen? Und hast du dir Sorgen gemacht, dass man dich fallen lassen könnte? Jetzt war vielleicht ein bisschen dein Glück, dass deine Krankheit auch in die Zeit der Pandemie fiel und ja auch da keine Wettkämpfe stattgefunden haben. Aber dennoch, oder hat man das dann gar nicht mehr auf dem Schirm? Ist das dann, wird dann dieser Beruf Nebensache?
Gar nicht, das war Hauptsache. Der Beruf war dann Hauptsache. Das wollte man mir nie glauben von der Ärzte, erstmals nicht glauben von den Ärzten. Die ersten Fragen waren, brauchen Sie diesen gelben Zettel, glaube ich, um krankgeschrieben? Wollen Sie krankgeschrieben werden? Ich sage, nein. Ich mache das und das. Und das war wichtig, Tanja, am Montag reinzugehen stationär, das Gift über eine Woche lang in mich reinlaufen zu lassen, um am Freitag um 16.30 Uhr Skispringen übertragen zu können. Und das habe ich gelebt. Also das habe ich auch gelebt. Die Ärzte haben am Anfang auch ein bisschen erstaunt geschaut und haben gesagt, Geld oder Leben? Und dann sage ich, es geht nicht ums Geld. Es geht einfach, dass ich das Ziel habe und meinen Job, den ich so liebe, den will ich machen, weil er mir so viel gibt. Er gibt mir auch so brutal viel zurück, wenn ich den mache. Und dann haben sie so nach und nach, haben sich darauf eingelassen, auf meine Terminplanung, sage ich mal so. Also wirklich, das Krasseste war, dass man zwischen dem ersten und zweiten Stammzellentherapie letztes Jahr hätten nicht mehr als 4 Monate sein dürfen. Ich habe aber gesagt, liebe Ärzte, ich habe zuerst Olympia für Eurosport und dann habe ich America's Cup Segeln für Servus TV. Und dazwischen bringe ich keine 3 Wochen, um in die Klinik zu gehen. Ja, dann lassen wir uns was einfallen. Und dann haben die sich, weil sie meinen ganzen Werdegang und dieses ganze, ich muss arbeiten, ich muss da zeitig wieder am Mikrofon sein, das haben die auch so aufgenommen, dass sie dann einen völlig neuen Schritt gegangen sind und haben gesagt, dann schiebt man halt eine Zwischentherapie rein, um das Ganze auf 6 Monate zu verlängern, dann haut's auch wieder hin. Ey, das war halt genial, dass die Schulmedizin, dass ich jetzt auch der Schulmedizin so neue Wege aufgezeigt habe, was man mit Liebe zu einer Sache machen kann. Die gehen drauf ein und merken, wie gut es mir dabei geht. Das war ja das. Die haben gemerkt, wie ich aus diesen ganzen Chemotherapien rausging und haben immer gesagt, sie kommen ja aufrecht hier rein. Wie geht das? Da sage ich, weil ich einfach so stark bin und weil ich so viele Dinge weitermache, wie ich sie vorher gemacht habe, weil ich sie will.
Wie ging es denn deinen Eltern und besonders deiner Frau, war, also in Wirklichkeit, wie sind die denn mit diesen Jahren, wo du regelrecht dreimal dem Tod von der Schippe gesprungen ist? Ich meine, es war ja so eine Jahre des Hoffens, des Bangens. Wie ging es denn ihnen? Also natürlich hast du verlangt von ihnen, tapfer zu sein und nicht zu jammern und nicht irgendwie zu fragen, warum du und nicht jemand anders. Aber erspürt man in der Zeit auch das Gegenüber, also den oder den, diejenige, die dich lieben? Also es sind ja Menschen, denen du was bedeutest und die dir was bedeuten. Verbindet dann auch so ein Leidensweg oder entfremdet der eher?
Meinen Eltern musste ich natürlich immer so ein bisschen, die sind auf die 90 zugegangen, dann musste ich natürlich sagen, hey, alles gut, die Werte sind super und ich überstehe das gut, alles gut. Vorspielen, meine Mutter hatte selbst Brustkrebs, die weiß, was Sache ist. Und sie haben mich dann immer gesehen. Und das war so wichtig für die, dass ich halt einfach normal dastehe. Ich war jetzt...
Noch lebe, genau.
Und auch einigermaßen, gut, ich war schon sehr grün und dünn und glatzköpfig, aber ich war noch ich. Also ich war mit meiner Art und Weise, mit meiner Art zu sprechen, mit meiner Power, war ich noch ich. Das Schlimmste war für Alex, weil sie außenstehend ist. Sie kann ja nicht in meinen Körper reinschauen. Sie weiß nicht, was da passiert. Das kann ich. Ich kann mir psychologische Selbsthilfe geben, sagen, ja, du stehst das durch, du bist kraftvoll und so. Und sie sieht mich immer nur und sieht mich aus der Distanz und weiß nicht, was mit mir passiert. Das weiß sie nicht. Ich kann ihr immer wieder die Diagnosen sagen, die Medikation und das alles. Aber dieses Außenstehende, das war, muss so brutal für Angehörige sein, zuzuschauen und nicht wissen, also wirklich nicht genau dezidiert wissen, was da in dem los ist. Und die Todesangst mitzuleben, weil sie sagt, was tue ich ohne dich?
Ja, weil es ja auch so eine Krankheit ist, wo man weiß, dass man den Ausgang nicht weiß.
Genau. Ja.
Du giltst ja heute als, kann man das sagen, geheilt oder, also zumindest ja. Hat man jetzt im Moment, findet man nichts bei dir. Du gehst ja regelmäßig zur Untersuchung. Kannst du denn all das Erlebte so richtig hinter dir lassen? Oder ist es einfach so ein wichtiger Teil von dir und auch ein wichtiger Teil deiner innerlichen Wandlung, den du so annehmen kannst und einfach, ja, wirklich so, der einfach zu dir gehört?
Ja, das in der Tat, es gehört zu mir. Das habe ich damals auch schon als Dogma gesehen, dass auch der Krebs, diese Krebszellen, diese Lymphome, also diese Auswüchse, die ja spürbar waren, dass die auch mein Körper sind. Und ich mag meinen Körper und das ist auch mein Körper. Und das anzunehmen war okay und das anzunehmen gelingt mir jetzt auch. Es kommen aber schon jetzt teilweise Angstzustände. Ich bin jetzt auch in psychiatrischer Behandlung. Das hat man mir lange empfohlen. Ich wollte nicht den Fehler machen wie meine Mutter. Der hat man es auch empfohlen. Und die hat es nicht genommen, hat es nicht gemacht. Aber die hat jetzt schon, die leidet schon drunter. Also die hat wirklich psychische Probleme. Und ich habe keine, aber ich habe so natürlich immer wieder latent Angst. Die kommt dann so ein bisschen als dumpfer, ich habe es dem Psychologen beschrieben, als dumpfer Deckel über den Tag verteilt und das ist dann so dumpfes Unwohlsein, Beklemmung. Das ist am nächsten Tag wieder weg, alles gut. Aber um dem Vorschub zu leisten, dass da wirklich nichts schlimmer sich manifestiert in mir, eine Angst schlimmer wird, vielleicht wieder zu einer Todesangst wird. Was passiert in meinem Körper gerade? Da zwickt's. Das ist wieder malignes, was weiß ich, maligne Ausprägung. Da zwickt's. Das muss man in den Griff kriegen, und das ist das Einzige, der Kopf.
Und der Kopf, glaube ich zumindest, beeinflusst ja auch wieder das Tun des Körpers.
Ja, exakt.
Und wie geht es dir denn dann immer so mit diesen Untersuchungen, die du ja regelmäßig machen musst? Mhm. Also ist da wieder was? Ist da nichts? Würdest du da am allerliebsten vielleicht sogar gar nicht mehr hingehen?
Das ist schwer, wenn es wirklich eine bildgebende Untersuchung ist. Eine bildgebende Untersuchung, die auch wirklich alles zeigt, ist so diese radioaktive Spritze, die man kriegt, wo dann alles leuchtet, was böse ist. Das ist heftig. Es darf nichts leuchten. Es darf nichts leuchten in dieser ganzen CT-Untersuchung. Das ist schon eine unruhige Nacht, weil das ist echt eine brutal unruhige Nacht. Ich hatte sie jetzt schon lange nicht mehr. Ich habe jetzt so eine Erhaltungstherapie. Also ich kriege immer einmal im Monat eine Spritze und nehme nebenbei jeden Tag Tablette. Das ist Erhaltungstherapie aus den Medikamenten, die mich geheilt haben. Geheilt, in Anführungszeichen. Die halt die diese Lymphome, diese Auswüchse weggebracht haben und die dafür gesorgt haben, dass nichts mehr leuchtet. Aber wenn es bald eine Bildgebung, Ultraschall oder sowas kommt, bin ich echt unruhig. Logischerweise. Logischerweise. Und umso erleichterter, wenn nichts gefunden ist. Wenn die schon beim Ultraschall sagen, aha, da finde ich nichts. Nee, da ist jetzt auch nichts, wo früher was war. Da ist jetzt nichts. Oder sie sagen dann nichts. Sagen nichts und fahren zum Beispiel rauf und runter an der Bauchspeicheldrüse. Atmen Sie nochmal ein. Atmen Sie nochmal ein. Dann sage ich, was ist, warum sind Sie jetzt da? Das ist die Bauchspeicheldrüse. Ja, ach, Entschuldigung, nee, ich kann Sie nur nicht sehen, weil die Lunge davor ist. So. Und so, da stirbst du Tode in dem Moment. Wenn die da immer schaut und so, denkst du, jetzt hast du Bauchspeicheldrüsenkrebs. Oh no. Ist jetzt aber weg, ist vorbei. Das ist jetzt wirklich weg. Ich habe es gut im Griff, auch mein Körper, den ich ja wirklich sehr schätze und den ich auch kenne, den ich gut kenne, gibt mir Zeichen. Und da ist jetzt überhaupt kein Zeichen von Bösartigkeit drin. Gar nicht. Das war vorher tatsächlich. Und jetzt ist er frei, jetzt ist er lebendig, jetzt pulsiert er, jetzt ist er fröhlich, jetzt ist er stark. Und deswegen ist da auch nichts Bösartiges.
Fragst du dich auch manchmal, so eine Stufe tiefer, also vielleicht spiritueller. Warum habe ich das?
Nee, das ist ausgefallen, weil es dafür keine wirklich Ursachen gibt. Ich war, als Tschernobyl hochgegangen ist, war ich am Drachenflugkurs, habe ich Drachen gelernt, war mit meinem Kumpel zelten auf der Wiese am Landeplatz und da hat es dann leicht geregnet und dann kam seine Freundin am nächsten Tag und so, wisst ihr schon, da ist in Tschernobyl und so, nee, wie, der Regen ist jetzt radioaktiv verseucht, so what, aber das war 87, das ist schon lange her. Sind das die Folgen? Nee. Ich habe im normalen Maß mein Leben genossen, getrunken als Jugendlicher, getrunken jetzt, mal mehr, mal weniger, also jetzt in Partystimmung, nicht jetzt so im Alltag, ganz normal, ab und zu geraucht, auch ganz normal, aber alles im Maß, was mein Körper nicht großartig gefordert hätte. Also habe ich da nichts gefunden und habe es dann abgeschlossen und gesagt, warum ausgerechnet ich? Geht nicht. Es ist so. Der Herrgott hat gewürfelt. Und dann hat er halt einfach mich gewürfelt.
Hast du das Gefühl, du lernst auch etwas aus diesem Schicksal? Also du bekommst auch irgendetwas in deiner Wandlung, was du vielleicht als positiven Aspekt sehen könntest? Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, man möchte es nicht missen, dass einem das passiert ist, aber ist es so eine Art, wenn ich das nicht alles durchgestanden hätte, wenn ich es nicht erlebt hätte, wäre ich vielleicht auch nicht der, der ich heute bin, mit aller Weisheit, mit allem Menschlichen.
Da ich ja gesagt habe, ich mag keine lebensverändernden Situationen, es darf sich nichts in meinem Leben verändern, habe ich jetzt auch nicht die große Veränderung, aber der Wandel war, das Leben viel mehr zu genießen, viel mehr anzunehmen mit all den Facetten, die es bietet, mich nicht zu viel zu ärgern, mich nicht zu viel zu grämen, einfach diese Schönheit von Gottes wunderbare Erde viel, viel mehr aufzunehmen und daraus eine Stärke zu entwickeln. Also diese Wandlung in unglaubliche Stärke hat stattgefunden. Diese, die ich vielleicht latent hatte mit diesen ganzen Aktionen, ins kalte Wasser springen und so weiter. Vielleicht war das war auch schon Stärke. Aber jetzt ist es so eine tiefe innere Stärke, dass du das schaffst, dass die Medizin das schafft, dein Körper das schafft, dein Geist das schafft und dass du für alle Situationen gewappnet bist. Und jetzt fühle ich mich für alle Situationen gewappnet. Zunächst mal weiß es nicht, wie es dann ist, wenn jemand anders geht. Ich bin natürlich da jetzt auch sehr, sehr viel ist mit selektiver Wahrnehmung unterwegs, wenn jemand stirbt. Uli Potowski jetzt, der geschätzte Kollege von RTL, ist gestorben. Möchte ich halt nicht lesen, dass er an Krebs gestorben ist. Gell? Also das ist jetzt, solche Sachen ziehen mich kurzzeitig mal komplett runter. Da kannst du keine Stärke entwickeln. Das ist so eine selektive Wahrnehmung, die man hat. Krebs ist tödlich. Boom. Das ist immer so eine ganz kurze Wahrnehmung, aber die ist dann auch wieder weg, weil die Stärke dann da ist und sagt, du nicht, du überlebst das und wirst 100.
Meine letzte Frage an dich wäre noch, warum sprichst du hier so offen über deine Krankheit, über deine Wandlung und deine persönlichen Gefühle, deine Gedanken? Das ist ja so gerade für einen Mann in unserer Gesellschaft, wo Krankheit und Schwäche wenig Platz haben, gar nicht selbstverständlich.
Ah, das war schon immer meine Mentalität. Ich habe da überhaupt nicht hinterm Berg gehalten. Manche werfen mir das vor, dass ich zu wenig Preis gebe von mir, aber in solchen Situationen halte ich nicht hinterm Berg. Das hilft auch, darüber zu sprechen. Warum nicht? Ich habe nichts Böses getan. Also es ist halt einfach, es ist so. Im Job bin ich so gesettelt bei Eurosport, bei Servus TV, dass mir da niemand mehr was kann. Die haben gut reagiert, die haben sensationell reagiert, meine Chefs, auf die Krankheit. Ich kann mich also darauf verlassen, dass da nichts passiert, dass es da als Schwäche ausgelegt wird oder so gar nicht, sondern zur schlimmsten Zeit, wenn es morgen nicht geht, wir finden morgen noch einen Ersatz. Unglaublich. Und das war gut. Dann das drüber sprechen soll jetzt noch ausgebaut werden. Ich will viel mehr drüber sprechen, denn wenn nur ein einziger Patient daraus eine Kraft nimmt und sagt, eigentlich könnte ich den Weg gehen, nicht den verzweifelten Weg, sondern ich könnte auch mal versuchen, da Stärke zu entwickeln, daran zu glauben, dass es alles wirklich nicht mehr kommt, dann habe ich vieles erreicht. Nur ein einziger. Und weil es halt tatsächlich so ein ungewöhnlicher Weg auch war, von der Schulmedizin, auch von meiner Einstellung, könnte man das jetzt ausbauen und sagen, jetzt muss man mal schauen, in erster Linie anderen Menschen zu helfen. Vor 2 Wochen war Patiententag. Da hat man eben Krebspatienten eingeladen, Sport und Bewegung, wie wichtig Sport ist in der Krebsprävention und in der Nachsorge. Das war ein Arbeitskreis und da habe ich Professoren, also da hat mich meine Onkologin angesprochen, ob ich teilnehmen will. Da hat sie gesagt, sie könnte es doch eigentlich auch moderieren. Da habe ich gesagt, ich tue alles, was ich euch zurückgeben kann, um anderen Patienten da die Augen zu öffnen, dass das Leben nicht vorbei ist, sondern dass das Leben weitergeht.
Ja, lieber Gerhard, ich danke dir sehr für dieses berührende, aber auch sehr tröstende Gespräch, welches wir Hörer sicherlich als Kraftquelle nutzen werden, falls wir einmal selbst in eine herausfordernde Lebenssituation geraten sollten. Und ich wünsche dir von Herzen, dass dein zukünftiger Lebensweg ein sehr sonniger und auch leichter wird.
Vielen Dank, liebe Tanja. Es hat mich sehr gefreut. Ich fühle mich da sehr geehrt, auch da ausgewählt worden zu sein in diesem Podcast und auch da ja einfach so mit dir unter vier Augen da sprechen zu können. Gibt mir so viel. Danke dafür.